Genau, finde ich total wichtig, dass man da halt auch nicht nur auf die Pflegekinder schaut, man sollte auf alle schauen. Also jetzt nicht explizit nur auf die Kinder, die dann da auch noch leben, sondern wirklich das ganze Große sehen. Also die ganze Familie und nicht nur Eltern und Pflegekinder, sondern da leben noch andere und die dann eventuell auch mit dazu beitragen, dass das halt einfach alles läuft.
Herzlich willkommen bei unserer nächsten Episode vom Podcast Perspektive Pflegekinderhilfe, dem Podcast, den wir im Rahmen der Qualitätsoffensive in NRW durchführen können, der finanziert wird vom Ministerium in Nordrhein-Westfalen und von den Landesjugendämtern, vom LVR und vom LWL in Auftrag gegeben wurde. Wir freuen uns auf die nächste Runde und begrüßen heute hier einen ganz spannenden Gast bei uns in Bonn. Sina Ganser ist zu uns gekommen, die kommt aus der Nähe von Aachen und wird uns heute eine ganz spannende neue Perspektive auf die Pflegekinderhilfe ermöglichen. Sie ist nämlich als leibliches Kind in einer Pflegefamilie aufgewachsen, beziehungsweise, das macht es irgendwie noch ein bisschen anschauerlicher, Sina, du lebst ja auch immer noch in dieser Familie.
Ja, genau.
Und hast dich bereit erklärt, mit uns heute ein bisschen darüber zu sprechen und Einblicke zu geben. Und dafür möchte ich mich zunächst mal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du hier hingekommen bist und jetzt auch uns zur Verfügung stehst für diesen Podcast.
Ja, ich muss mich bedanken. Also ich freue mich riesig und bin gespannt, was jetzt noch kommt.
Okay, Sina, wir haben uns ein klein bisschen kennengelernt im Rahmen von einem Termin in Aachen und dann auch im Rahmen von einem vorbereitenden Telefonat. Ich fände es schön, wenn wir dich jetzt erstmal kennenlernen könnten hier und du uns ein bisschen von dir erzählst. Vielleicht kannst du einmal sagen, wer bist du, wo kommst du her, wie alt bist du, was machst du gerade?
Ja klar, also wie schon gesagt wurde, ich bin Sina Ganser, komme aus der Nähe von Aachen, gehe momentan noch zur Schule und mache jetzt demnächst im Sommer mein FSJ. Ich lebe in einer Familie mit jeweils, wie viele Kinder sind wir? Ich glaube, 6. Und ja, wir haben 2 Dauerpflegekinder und momentan dann auch noch 2 Bereitschaftspflegekinder. Ja, volles Haus auf jeden Fall. Mhm. Bei uns ist immer etwas los und ja, das ist so mein Leben momentan.
Ja, spannend. Sina, wie alt bist du?
19 Jahre alt.
19. Und du hast jetzt gesagt, ihr seid zu 6, wenn ich jetzt mitzähle. Wir haben dich, wir haben 2 Pflegekinder, 2 Bereitschaftspflegekinder, ist noch ein weiteres Kind.
Genau, das ist mein leiblicher Bruder, der ist momentan 13.
Ah ja.
Ja, wie gesagt, volles Haus auf jeden Fall.
Wer gehört noch mit zu deiner Familie?
Dann haben wir auch noch einen älteren Bruder, der ist aber mittlerweile schon ausgezogen, der ist 21 Jahre alt. Mhm. Und ja, die 2 Dauerpflegekinder, die sind einmal 15 und einmal 11. Mhm. Ja. Und dann haben wir ja noch die 2 Bereitschaftskinder und die sind jeweils einmal 7 und 5.
Okay, spannend. Und die Kinder, die Dauerpflegekinder, von denen du erzählt hast, wie lange sind die schon bei euch?
Die sind jetzt seit 6 Jahren bei uns.
Okay.
Also schon eine relativ lange Zeit.
Mhm. Okay. Und die Bereitschaftspflegekinder, die sind noch nicht so lange da?
Nee, die sind erst seit Dezember da. Also okay. Seit 5 Monaten jetzt.
Okay.
4, 5 Monaten.
Mhm. Das klingt jetzt für jemanden, der von so einem Familienalltag in einer Pflegefamilie relativ wenig Ahnung hat, erstmal trubelig so. Also wer da alles zusammenkommt. Dass du eben, das wissen die Hörerinnen jetzt gerade noch nicht, hast eben gesagt, und einen Hund haben wir auch noch. Ne?
Ja, der genau, einen Hund haben wir auch noch. Ach so, und dann auch noch 2 Katzen.
Und noch 2 Katzen. Okay, die müssen ja auch versorgt werden. Und dann gibt's auch noch deine Eltern.
Genau.
Ist richtig?
Genau, ja. Meine Eltern, meine Mama und mein Papa. Ja, wie gesagt, volles Haus, immer was los, nie Langeweile.
Okay, ja, das klingt Also zum einen finde ich spannend und interessant und auf der anderen Seite, so ohne eine Ahnung zu haben, auch ein bisschen anstrengend manchmal vielleicht, könnte ich mir vorstellen.
Also ja. Wie gesagt, es ist immer was los, immer Action, es ist irgendwie nie Ruhe da. Mhm. Also man hört Leute hoch und runter gehen, wir haben 2 Etagen, ein relativ großes Haus und ja, die ganze Zeit läuft irgendwer irgendwo rum.
Ja. Ja, das kann man sich so einigermaßen vorstellen und wir kriegen ja heute noch ein bisschen mehr Einblicke. Was ich dich noch fragen will, ist, wie alt warst du, als ihr in eurer Familie zum ersten Mal Kinder aufgenommen habt oder ein Kind aufgenommen?
Also das war im Jahr 2016.
Mhm. Also 8 Jahre ist das ungefähr her?
Genau, also war ich da so 10, 11 um den Dreh. Mhm. Und ja, da hat alles angefangen mit einem relativ kleinen Kind. Ich glaube, er war irgendwie gerade mal 2 oder 3 Jahre alt. Mhm. Ja, war ziemlich neu auf jeden Fall für uns alle. Und auch sehr anstrengend, besonders dann direkt so ein junges Kind dann zu bekommen. Aber war schon was anderes. Aber auf jeden Fall auch schön mit anzusehen nachher auch, als er dann wieder gegangen ist, was er alles gelernt hat und sowas. Mhm. Genau.
Okay. Und dein kleiner Bruder, wie alt war der dann? Wie viele Jahre jünger ist der als du?
2011 ist er geboren.
2011, dann ist er 13, ne? Aber das heißt, dann war der, also als dein, als das erste Pflegekind zu euch gekommen ist, war er auch noch richtig klein, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Kannst du dich noch erinnern, wie sich das damals angefühlt hat, als ihr, also ihr wart 3 Kinder dann ja zu Hause und dann haben deine Eltern ja wahrscheinlich irgendwann gesagt, so, wir haben uns Folgendes überlegt.
Ja, aber davor hatten wir auch noch eine Fortbildung, also da wurden wir so sozusagen ein bisschen drauf vorbereitet, wir wurden so ein bisschen aufgeklärt, was jetzt so auf uns zukommt und ja, und dann war es halt direkt, ich glaube, im Anschluss nach einen Monat oder ein paar Wochen direkt so, dass wir den Anruf gekriegt haben, ja, das und das und das ist los und ja, und dann kam er zu uns und dann war das auch so vollkommen okay. Also ich denke mal, wir sind da auch relativ offen und nehmen halt Leute auch direkt gerne auf, weil es halt auch was Gutes ist, ne? Mhm.
Sag mal, jetzt hast du gesagt, da sind wir vorbereitet worden. Ist es so, dass da wirklich wie eine Vorbereitung für die ganze Familie dann stattgefunden hat oder für die...
Sozusagen, ja. Ja,
also nicht nur für die Erwachsenen,
nicht nur
sondern
für
die ganze Familie.
Ja, das war einmal da, das war auch gut, also das war so ein Wochenende.
Ah ja.
Da sind wir dann auch in eine Jugendherberge gefahren und ja, hatten dann da diese Fortbildung, wo wir so ein bisschen aufgeklärt wurden.
Spannend. Das klingt ja nach einem total guten Ansatz. So,
ja, auf jeden Fall. Also das war auch richtig gut. Das war auch wichtig für die ganze Familie, weil sonst wäre es, glaube ich, ein bisschen... holprig, glaube ich, gewesen, diesen Einstieg, in diesen Einstieg reinzukommen.
Ja, da sind wir schon mittendrin in so einem, finde ich, auch fachlich total relevanten Thema, nämlich die Frage, wie werden denn alle relevanten Beteiligten vorbereitet? Mhm. Und nach meiner Erfahrung werden da die, die Kinder und die Jugendlichen, die eben auch in der Familie leben, manchmal nicht so ganz gut mitgenommen wie die Erwachsenen. Deshalb finde ich das erstmal ein richtig tolles, also einen tollen Hinweis von dir, dass das bei euch anders war.
Ja.
Finde ich sehr, sehr überzeugend.
Ich habe auch schon viel gehört, dass es bei manchen Familien gar nicht so war, dass sie auf keine Fortbildung oder sowas gegangen sind, was ich aber wirklich wichtig finde. Also das Einzige, was mir halt jetzt noch gefehlt hat, ist, dass vielleicht wiederholt, also nochmal drüber spricht, weil ich kann mich da kaum noch dran erinnern.
Klar.
Also es ist ja schon ewig her jetzt für mich, dass diese Fortbildung war und ich kann mich da kaum dran erinnern, was da alles passiert ist und worüber man geredet hat. Und ich hätte mir das gewünscht, dass das so nach 3 Jahren oder so nochmal aufgefrischt wird, dass man nochmal drüber redet. Besonders, weil man ja auch einfach älter wird, auch vom Kopf her und andere Sachen wahrnimmt. Ich finde das eigentlich total wichtig, dass man es halt, wie gesagt, nochmal machen sollte.
Guter Hinweis, Sina. Wir schreiben uns das sofort als Memo auf, dass wir das berücksichtigen. So. Also da kommen wir bestimmt am Ende der Episode auch nochmal zu, so zu überlegen, was kann man denn jetzt eigentlich auch so an Konsequenzen ableiten? Welche Tipps können wir vielleicht auch noch geben oder kannst du geben? Und das, finde ich, ist ein erster richtig interessanter Hinweis, nämlich die Kinder und die Jugendlichen aus der Familie in die Vorbereitung mit einbeziehen und dann sozusagen auf Wiedervorlage immer mal wieder diese Fortbildungsthemen auch aufzufrischen. dazwischen.
Auf jeden Fall.
Weil ja die Kinder sich auch entwickeln und älter werden und dann vielleicht auch, ja, andere Dinge verstehen oder so, die sie vielleicht
zu Beginn Fragen haben.
Genau.
Genau, ganz wichtig.
Ja.
Also auch, dass man einfach mal mit den Kindern, also den leiblichen Kindern auch einfach mal redet.
Mhm.
Also den Kontakt sucht, nicht nur immer nur zu den Pflegekindern, sondern ich finde auch, dass die leiblichen Kinder ganz viel mit dabei an Arbeit tragen.
Mhm.
Also, dass man da einfach fragt, okay, wie geht's dir damit und wie findest du das und hast du irgendwelche Fragen, willst du über irgendwas reden, was dich stört oder sowas? Das finde ich irgendwie auch noch relativ wichtig.
Ja, ganz spannender Punkt. Also die Frage danach, welchen Teil der vielleicht, also Arbeit, Tätigkeit, Aufgaben, wie auch immer man das nennen will, in der Pflegefamilie, liegt vielleicht auch bei den leiblichen Kindern der Pflegefamilie.
Genau.
Und damit dann auch die Frage an die Kinder, was braucht ihr vielleicht auch, um das überhaupt leisten zu können?
Ja.
So, ne? Und nicht, wir gehen einfach mal selbstverständlich davon aus, dass ihr das alles schön macht.
Genau.
Sondern eher auch zu gucken, braucht ihr da irgendwas? Braucht ihr auch einen Ausgleich oder so? Ne? Das, finde ich, schimmert da auch jetzt schon durch.
Auf jeden Fall.
Sina, wir sind schon voll drin. Ich will das auch nicht abbremsen, aber ich finde, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sollten dich einmal noch ein bisschen besser kennenlernen. Deshalb würde ich gerade noch mal eine Schleife zurück.
Ja.
Ich würde gerne dir ein paar Fragen stellen zu deiner Person.
Mhm.
Und zwar würde ich dich gerne noch fragen, wenn du dich selbst beschreiben müsstest, so, also von deinem Charakter, von deiner Persönlichkeit, was hättest du gerne, was die Leute über dich wissen?
Ich bin eine super ehrliche Person. Also ich sage alles, was ich denke, sofort raus, auch wenn ich denke, okay, das ist vielleicht was Schlechtes, das ist, sollte man trotzdem sagen, ist mir total wichtig. Dann, ich bin eine sehr offene Person, kommt vielleicht auch davon, dass wir Pflegekinder aufnehmen, weil wir offen sein müssen. Also ich finde, es sollte so sein, dass man halt ja auch Leute neu aufnimmt und dann direkt sagen muss, okay, du bist jetzt hier und das ist vollkommen in Ordnung und ich teile jetzt mit dir meine ganze Familie. Also ja. Und ich würde vielleicht dann auch noch sagen, ich bin sehr pünktlich.
Okay.
So typisch deutsch.
Ich kann das bestätigen. Du hast Punkt 10 Uhr hat es hier geklingelt. Das stimmt.
Ja, das bin so ich. Und vielleicht dann auch noch eine sehr soziale Person. Also ich gucke immer, dass alle mit einbezogen werden und sowas. Ich arbeite super gerne in einem Team und das bin so ich in so ein paar Worten.
Okay, ja, danke dir für die Beschreibung, weil das, finde ich, ist manchmal gar nicht so leicht, das über sich selbst so zu sagen, aber das leuchtet mir sofort ein und auch so, wie ich dich kennengelernt habe, passt es ja alles total wie so ein Nagel auf den Kopf getroffen. Ne?
Dankeschön.
Okay, kannst du, hast jetzt schon so ein bisschen angedeutet, aber gibt's vielleicht irgendwas, was du noch sagen willst, was dir besonders wichtig ist, wo du ganz besonders viel Wert drauf legst, so im, vielleicht auch im Umgang mit anderen Menschen, wo du sagst, das ist für mich ganz bedeutsam.
Ja, da kommen wir halt wieder direkt auf das Wort Ehrlichkeit zurück, ne? Also das ist mir total wichtig, dass man jedem sagt, was man denkt. Und die Meinung auch immer äußert, also nicht denkt, oh ja, wenn ich das jetzt sage, dann ist die Person sauer oder sowas. Nein, ich finde, man sollte es auf jeden Fall sagen, auch wenn dann mal eine Person sich denkt so, hä, das finde ich aber jetzt ganz doof, aber damit muss man ja arbeiten. Also auch wenn man ein Problem hat, das immer ansprechen und sowas, finde ich super wichtig.
Und was machst du für Erfahrungen damit? Können die Leute damit gut umgehen oder ist das für auch für einige schwierig?
Teils, teils. Also zum Beispiel mein Vater ist da immer ein bisschen so, ich glaube, er kann manchmal da nicht ganz gut mit umgehen. Zumindest spüre ich das so ein bisschen in seinem Gesichtsausdruck. Aber sonst mache ich relativ gute Erfahrungen damit. Also, dass Leute sich halt dann so denken, okay.
Mhm.
Also, auch wenn ich mit Freundinnen irgendwie unterwegs bin und die sich zum Beispiel ein Kleid anziehen und ich finde das hässlich. Ich finde, das steht den Leuten einfach nicht. Und dann sage ich das auch frei hinaus und dann sind die auch dankbar dafür. Dann sagen die, okay, danke.
Mhm.
Aber auch wenn es denen dann gefällt, sollen sie es tragen. Also.
Ja, okay. Letzte Frage so zu diesem, damit wir ein bisschen ein Bild von dir kriegen, ist noch so, du als junge Frau jetzt mit 19 Jahren, du hast eben gesagt, Schule endet bald,
genau.
Du machst ein freiwilliges soziales Jahr dann.
Mhm.
Wo würdest du sonst noch so sagen, wo stehst du gerade und ja, was beschäftigt dich vielleicht persönlich, gerade so Anfang, Mitte 2024, was sind deine Themen?
Boah, das ist ein bisschen schwierig. Naja, ich würde sagen, da spielt ganz viel auch das mit der Pflegefamilie eine große Rolle, dass ich mich sehr viel für Kinder interessiere, Erziehung. Und die haben mich, glaube ich, damit ganz viel beschäftige. Dann auch noch, wie meine Zukunft aussieht, ob ich ausziehen möchte, ob mir das zu viel wird mit der Pflegefamilie, dass wir so viele Kinder zu Hause haben sozusagen. Genau, was mein Werdegang wird. Also ob ich studieren möchte und ob es die richtige Entscheidung ist oder was ich dann studieren möchte. Das sind, glaube ich, so die Fragen, die in meinem Kopf rumschwirren.
Das klingt für mich sehr so nach ganz zentralen Fragen von ein jugendlicher Mensch wird zum erwachsenen Mensch, fängt an, sich Gedanken darüber zu machen, wie soll mein Leben aussehen, was will ich langfristig vielleicht auch machen, tun, leisten so und auf der anderen Seite aber auch, was würde mich zufrieden machen und wie werde ich glücklich, wie achte ich auf mich selbst und so, das sind so die Punkte. Ja, die ja, glaube ich, gerade in diesem Übergang ins Erwachsenenleben viele junge Menschen beschäftigen und wahrscheinlich auch alle Menschen immer mal wieder da drauf schauen müssen und so für sich überprüfen müssen, ist das eigentlich so?
Genau.
Und ich finde, was du eben angedeutet hast, oder nee, nicht angedeutet, du hast klar gesagt, ne, die auch so eine ehrliche Haut irgendwie, wie du dich beschrieben hast, sich auch ehrlich die Frage zu stellen, wie lange möchte ich das eigentlich noch und wie lange tut mir das gut, in dieser Familie zu leben und zu wohnen und dann vielleicht Aufgaben zu übernehmen, aber auch meinen Lebensmittelpunkt dazu haben.
Ja, auf jeden Fall. Also das merke ich immer wieder, auch wenn ich halt dann in diesem Leben drin bin, in dem Alltag, dass ich so Meinungsverschiedenheiten zum Beispiel mit meiner Mutter habe und dann ich mir immer wieder denke, ja, wenn ich ausziehe, dann würde ich das anders machen. Auch wenn ich auch irgendwann mal vielleicht Kinder haben wollen würde, dann würde ich das in der Erziehung anders machen. Und das reizt mich manchmal so ein bisschen und dann denke ich mir auch, okay, vielleicht sollte ich ja wirklich ausziehen, dann kann ich das so machen, wie ich es möchte. Aber deswegen mal schauen mit dem Studiengang und sowas, weil da ist es, glaube ich, dann auch ein bisschen schwierig, dann auszuziehen.
Okay. Ja. Und hast du da gerade sozusagen ein Bild im Kopf, wo du sagen würdest, ich habe jetzt als junge Frau da eine klare Position, wie ich es machen würde und das ist vielleicht anders als meine Eltern oder meine Mutter das machen. Hast du da gerade ein konkretes Beispiel, wo du sagen würdest, so würde ich das machen?
Boah, das ist schwierig, da ein Beispiel zu finden.
Okay.
Eventuell, wenn es darum geht, die Tradition haben wir nämlich, abends sitzen alle gemeinsam am Tisch und essen. Und das ist auch vollkommen okay, würde ich auch so weiterführen. Nur dann geht es halt um diese, ich bin da ein bisschen pingelig bei den Manieren. Und dann sind da halt manchmal Kinder dabei auch, die dann mal schmatzen. Und da würde ich halt ganz anders durchgreifen. Meine Mama ist da so total, sagen wir es mal, frei und lässt die Kinder einfach machen. Ich finde aber, nach einem Alter sollte man schon dann so ein bisschen drauf hinweisen. Und da bin ich halt jeden Abend, wenn ich dann dabei sitze, manchmal sitze ich mittlerweile auch nicht mehr dabei, weil ich halt schon einfach älter bin und dann sage, okay, ich möchte nicht 100% Teil dran haben, weil ich halt auch einfach mehr auf mich selbst gestellt sein möchte. Aber da würde ich auf jeden Fall was anders machen.
Spannend.
Genau, dann einfach auch vielleicht mal was sagen.
Das ist spannend. Ist es die Tendenz eher grundsätzlich, dass du, also wenn man das jetzt sehr unterkomplex sagen würde, dass du eher die Strengere wärst?
Meine Mutter würde da auf jeden Fall mit Ja drauf antworten. Aber wenn ich jetzt, das habe ich auch schon meinen kleinen Bruder zum Beispiel gefragt, weil ich halt auf dann auch auf ihn aufgepasst habe. Und er sagt, in manchen Hinsichten schon, aber ich kann auch super lieb sein. Deswegen, ich finde, da gehört es auch einfach dazu, dass man so ein Mittelmaß hat und streng, aber auch nett ist.
Ja, okay, verstehe. Gut, das bietet einem ja schon so ein klein bisschen Einblick in den Familienalltag, was du gerade beschrieben hast, so eine Abendessenssituation zum Beispiel. Könntest du uns ein bisschen mehr mitnehmen, so in dieses Leben in einer Pflegefamilie aus der Sicht vom leiblichen Kind? Also das ist ja sozusagen die besondere Perspektive, die du hast. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie findet so ein Familienalltag statt? Wie sieht der aus?
Also da müssen wir auf jeden Fall nochmal beachten, dass ich ja relativ alt jetzt sozusagen schon bin und damit auch ganz oft die Aufgabe habe, mal aufzupassen auf die Kinder, dann mal mit den Kindern spazieren zu gehen. Also ganz oft auch diese Aufsichtsposition habe und so ein normaler Alltag ist halt wirklich, man frühstückt zusammen. Ich halte mich da manchmal raus, weil ich dann halt einfach länger schlafe oder meine Ruhe brauche oder was auch immer. Und dann ein Alltag zum Beispiel, dann kommt jemand vom Jugendamt vorbei und dann gibt's da Gespräche. Aber da nehme ich gar nicht so viel Teil von. Ich bin dann eher die, die dann guckt, okay, dass die, wenn es jetzt für die Dauerpflegekinder ist, dass die Bereitschaftspflegekinder oben sind und wir können ja was zusammen spielen, solange unten das Gespräch ist. Also so ist es dann meistens. Und noch so eine Alltagssituation ist dann auch, okay, Sina, kannst du bitte noch die Kinder vom Fußball abholen? Mhm. Ich bin ja mittlerweile mobil und fahre dann immer mit dem Auto ein bisschen rum und hol die Kinder auch vom Kindergarten ab oder auch von der Grundschule, wenn meine Mutter halt einfach dann einkaufen ist oder, keine Ahnung, irgendwo anders Termine hat und es halt dann einfach nicht anders machbar ist, weil mein Vater relativ viel arbeitet und dann immer im Büro ist, muss dann halt die Sina her und dann halt die Kinder abholen.
Okay, also das, ich versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen. Was ich verstanden habe, ist ja, du hast so klassisch manchmal Aufgaben, die so im Bereich Betreuung, also Babysitting ist ein bisschen zu wenig, ne? Da steckt, glaube ich, mehr dahinter. Du machst es ja nicht nur hin und wieder, sondern eher regelmäßig.
Genau.
Und so Hol- und Bringdienste, die wahrscheinlich ja auch zunehmen, je nachdem, wie alt die Kinder sind und wie sehr sie eingebunden sind in Vereinsleben und so.
Ja.
Da bist du ja wahrscheinlich eine zentrale Entlastung auch für deine Eltern
auf
oder deine Mutter
Fall.
An der Stelle, ne? Weil wenn die das alles selber machen würde und müsste, hätte sie natürlich viel weniger Zeit für andere Sachen.
Auf jeden Fall. Also ich finde auch, ich weiß auch gar nicht, ob sie das so schaffen würde, um ehrlich zu sein. Also jetzt auch bezogen, dass sie ja dann nebenbei auch noch einfach so sozusagen den Haushalt schmeißen muss.
Ja.
Also das finde ich ja auch eine super anstrengende Aufgabe, weil, wie ich ja schon erwähnt habe, haben wir ein ziemlich großes Haus, viel Staub, viel in der Küche und dann kocht sie ja auch noch jeden Abend. Also was die da alles trägt, wirklich Hut ab.
Okay. Also ich finde, das klingt bei dir jetzt auch nicht genervt, ne? Dass du sagst, boah, was ich da alles machen muss, das ist vielleicht blöd.
Ich mache das auch gerne, wirklich. Mhm. Also ich greife meiner Mutter da gerne unter die Arme und versuche ihr das auch angenehm zu machen. Und mir macht's ja auch Spaß. Also ich will ja auch später, mein FSJ mache ich ja dann in einer OGS und betreue da auch Kinder.
Ja, ja.
Weil es mir halt auch Spaß macht. Ich mag es, mit Kindern zu arbeiten und möchte ja auch später dann in diese Richtung dann gehen.
Okay. Also das heißt, ein riesengroßes und ziemlich langes Lernfeld, was du jetzt in deiner Familie sozusagen ganz natürlich, ganz organisch entwickelt, seit Jahren erlebst, ne, und dich einbringst.
So. Auf jeden Fall.
Okay. Gibt's was, wo du sagen würdest, wenn ich das mal vergleiche mit anderen Familien, die ich kennenlerne über meine Freundinnen und Freunde oder andere Verwandte oder so, gibt's was, wo du sagen würdest, das ist bei uns total anders und deshalb irgendwie auch besonders?
Ja, auf jeden Fall. Also da kommen wir wieder dazu, dass wir so viele Leute sind. Also wenn jetzt zum Beispiel ich noch eine Freundin da habe oder andere Leute noch einen Freund da haben, dann summiert sich das total und dann sitzen wir manchmal sogar zu zehnt am Esszimmertisch und es ist, wie gesagt, immer was los. Das ist bei anderen Leuten gar nicht so. Bei uns ist immer irgendwie, ja, da war das und das und zum Beispiel jetzt letztens wollten wir mal ruhig ein Eis essen gehen, ich mit meiner Mama zusammen und dann rief der große Bruder an und hat dann gesagt, ja, wir wurden abgeschleppt, wir brauchen die Hilfe. Und es ist halt wirklich nonstop irgendetwas los. Also dann ist da mal was und dann ist da der Hund auch noch und die Kinder, die wollen das und das machen. Es ist nie Ruhe. Also es ist wirklich immer was los. Und bei anderen sehe ich das halt gar nicht. Da, dann liegen die halt einfach mal auf der Couch und machen nichts.
Ja.
Das gibt es bei uns nämlich auch nur abends. Also wenn alle Kinder sozusagen im Bett liegen, dann sitzen wir abends auf der Couch, atmen tief durch und sagen, okay, jetzt ist Ruhe. Und ja.
Okay. Ja, interessant. Das, also ich finde, da wird auch so deutlich, ich meine, du bist ja auch 19 jetzt, natürlich auch irgendwie kein Kind mehr in der Familie, aber schon sehr klar auch die Rolle von einer Erwachsenen in dieser Familie, finde ich, die du da hast. Kannst du dich erinnern oder könntest du das beschreiben, ab wann das so gewesen ist? Ist das was, wo du sagst, das ist eigentlich schon immer so, ich kann mich da gar nicht mehr anders dran erinnern?
Ich glaube.
Oder sagst du, das ist in den letzten ein, zwei Jahren erst entstanden?
Nee, ich würde, glaube ich, wirklich sagen, es ist halt irgendwie schon immer so. Mhm. Also ich kann mich nicht an den Punkt, ich kann mich viel an meine Kindheit erinnern, aber ich glaube, wir leben auch noch nicht immer in diesem großen Haus und ich glaube, seitdem wir da eingezogen sind, aber an genauem Punkt kann ich mich da nicht erinnern. Also ich habe irgendwie in meinem Kopf, dass es schon immer so war.
Mhm.
Ja.
Ist eher ein fließender Übergang dann gewesen, aus Kindheit zu Jugend zu und jetzt habe ich hier eigentlich eine klare Aufgabe und Rolle auch. Und also ich finde, wenn ich dir zuhöre, das klingt auch anstrengend. Also das klingt jetzt nicht nur schön und toll, dass das alles so ist, sondern es klingt auch so, boah, manchmal hätte ich auch gerne mal ein bisschen früher die Beine hochgelegt und Zeit für mich gehabt und so. Also das heißt, es hat ja beide Seiten, ne? Also ich glaube, man kann das vielleicht so sagen, die du heute bist, bist du auch deshalb, weil du diese ganzen Erfahrungen gemacht hast und Kompetenzen entwickelt hast, die andere ohne dieses riesen Lernfeld sicherlich nicht gemacht hätten.
Mhm.
Und gleichzeitig ist so dieses, ich finde, wenn ich das interpretieren müsste, jetzt höre ich auch ein bisschen eine Sehnsucht nach Ruhe und nach Entspannung auch ein bisschen raus. So,
ja,
ne?
Es ist auch einfach so, also dass man gerne auch mal einfach Zeit mit der Familie verbringen würde, also einfach Ruhe hat und nicht die ganze Zeit dieses Turbulente, hier ist die ganze Zeit was los, sondern einfach mal nichts machen. Einfach mal durchatmen. Das ist natürlich auch, die Sehnsucht ist auf jeden Fall da, aber die jetzt nicht so richtig schlimm. Also ich glaube, dafür sind wir halt einfach viel zu sehr in dieser Rolle drin. Und ich glaube, dafür lieben wir das auch viel zu sehr, das zu machen, diese Kinder aufzunehmen und denen damit auch was Gutes zu tun.
Mhm. Ja, verstehe. Und ist denn, wenn wir bei der Sehnsucht einmal bleiben, ist die Sehnsucht da, was alleine für sich selbst zu machen oder ist die Sehnsucht eher, was mit einem Teil der Familie zu machen?
Ab und zu, besonders wenn man älter wird, finde ich die Sehnsucht auch ganz viel ist dabei, dass man alleine was macht, also für sich da ist, weshalb ich ja auch oft jetzt mittlerweile nicht mitfrühstücke oder nicht am Abendessen teilnehme. Um dann einfach Zeit mit mir selbst zu verbringen, selber eine Routine reinzubekommen. Aber auch relativ oft gerne mal was gemacht werden sollte mit der Familie. Also, dass ich dann halt wirklich drauf schaue und mir denke, okay, ich würde so gerne nochmal mit meiner Mutter dann ein Eis essen gehen, wenn nichts dazwischen kommt. oder halt mit meinem Papa was machen oder mit beiden mal, weil das ist auch ein ganz schwieriger Punkt, dass ich nichts mit beiden machen kann, besonders momentan, weil wir halt auch noch kleine Pflegekinder haben und da jemand immer aufpassen muss. Also wir können die ja nicht alleine zu Hause lassen oder so.
Ja.
Deswegen muss man dann immer sagen, okay, mache ich jetzt was mit Mama oder mit Papa? Weil es halt anders einfach nicht geht.
Verstehe. Das heißt, auch so exklusive Zeiten mit den Eltern, auch gemeinsam mit den Eltern wären irgendwie schön. Da kommt bei mir direkt die Frage auf, gibt es denn jenseits von dir noch andere aus eurer Familie oder in eurem Netzwerk, wo ihr sagen würdet, die können eigentlich auch ganz gut mal auf die Kinder aufpassen? Oder sagt ihr wirklich, das ist sozusagen Kernaufgabe meiner Eltern, mir und gegebenenfalls noch meinem Bruder, aber vielleicht auch nicht?
Nee, mein Bruder ist da raus, weil er selbst sich auch dafür entschieden hat, auszuziehen. Auch noch war der Grund halt die ganzen Kinder.
Ja.
Also ihm war das viel zu viel, der ist nicht der Typ dafür für die ganzen Kinder, deswegen war er auch ganz froh, als er dann ausziehen konnte. Es ist also eher die Kernaufgabe von mir, meiner Mama und meinem Papa.
Mhm.
Ja, also ich glaube auch aus der Familie ist es halt, wir holen uns nie da irgendwie auch Hilfe. Ich glaube, man könnte es machen, aber ich glaube, da ist auch halt irgendwie die Zeit von der Familie außerhalb nicht so viel da. Mhm. Also, dass man sich halt dann, wie gesagt, eher auf Papa, Mama und mir halt dann eher verlässt.
Mhm. Okay, ja. Verstehe. Weil damit ist dann auch klar, also das verteilt sich dann nicht mehr nur auf zwei Schulterpaaren, sondern dann auf drei, aber auch mit unterschiedlichen Gewichtungen, ne? Weil du ja eben gesagt hast, Papa arbeitet auch viel und ist häufig außer Haus so und dann wahrscheinlich in der Zeit ja vor allem deine Mutter und du.
Ja.
Ich finde, damit wird auch nochmal sehr, sehr gut deutlich, dass man nicht unterschätzen darf, wie viel Aufgaben von den Erwachsenen oder älteren Kindern der Pflegefamilien dann auch wirklich übernommen werden.
Ja.
Und mein Eindruck ist, dass das in der, also auch in der Fachszene, bis auf in wenigen Teilen noch gar nicht so sehr im Fokus steht.
Ja.
Also wie bedeutsam junge Menschen wie du sind, um diesen ganzen Laden am Laufen zu halten. Weil wenn du nicht da wärst, müssten ja deine Eltern wahrscheinlich darüber nachdenken, entweder müssen wir an der Arbeitstätigkeit in der Verteilung was verändern oder wir müssen überlegen, also vier Pflegekinder auf gar keinen Fall, das geht überhaupt nicht, sondern wir müssten dann die vielleicht reduzieren, die Anzahl der Kinder, die bei uns aufwachsen können.
Ja, genau, es ist genau so. Also ich finde auch, es wäre mal wichtig, dass die Fachkräfte da wirklich einen Blick drauf haben und eventuell dann halt auch da mal einen Fokus drauf setzen.
Mhm.
Also sagen, okay, nicht nur für die Erwachsenen, ich kriege das eher oft mit, dass die meine Eltern Briefe kriegen für Fortbildungen und sowas, wo ich ja dann auch einmal mitgekommen bin jetzt und dadurch dich kennengelernt habe, wo ich aber auch gerne auch mal was haben wollen würde, was die Kinder anspricht, also Jugendlichen sozusagen, die halt dann mit unterstützen, wo es eventuell dann auch eine Fortbildung gibt oder sowas, die, wo halt einfach mit den Kindern auch gesprochen wird.
Mhm. Sina, was könnte das sein? Also wenn du eine Einladung kriegen würdest, die sich wirklich auf dich und die Gruppe von jungen Menschen beziehen würde, die so ähnlich leben wie du, was würde dich da ansprechen?
Also besonders glaube ich auch, dass andere Jugendliche da mitkommen, dass man sich austauschen kann über Gedanken, über vielleicht auch Probleme, die man hat. Es kann auch einfach ein Tag in irgendeiner Obhut sein, ich weiß nicht, wo man sich einfach hinsetzen kann, miteinander reden, eventuell, dass noch jemand dazu als Lehrperson sozusagen ist und da auch noch Tipps geben kann, einfach erfahren ist. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Was auch cool wäre, wäre natürlich ein ganzes Wochenende.
Mhm.
Einfach sozusagen wie eine kleine Jugendfahrt ab und zu mal. Mhm. Und Zeit zum Austauschen ist, glaube ich, ganz wichtig.
Wo es wirklich darum geht, jetzt mal eine Gruppe von jungen Menschen zusammenzubringen, die als leibliche Kinder von Pflegeeltern eben auch in einer Pflegefamilie aufwachsen und da unterschiedliche Aufgaben übernehmen.
Ja.
Finde ich ein total tollen und nachvollziehbaren Ansatz, den wir, finde ich, nach dem Gespräch sofort mitnehmen sollten und überlegen sollten, wer wäre dazu bereit, gibt es sowas vielleicht auch schon und wie kann man das vielleicht auch so ein bisschen regionsübergreifend in Blick nehmen, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass zum Beispiel in einer Kommune, in einer Stadt gar nicht so leicht ist, da eine
so viele
hinreichend
Leute zusammen zu kriegen. Ja.
Genau. Und dann müsste man es vielleicht ein bisschen darüber, also über eine Stadt hinaus denken. Und dann glaube ich sofort, dass das ein sehr spannendes Wochenende oder ein sehr spannender Tag würde, den man da zusammen verbringt.
Auf jeden Fall.
Und so wie ich dich verstanden habe, es muss gar nicht viel Input geben, sondern es muss vor allem Austausch geben und vielleicht jemanden, der einem da manchmal unterstützend zur
Seite
kommt.
Auf jeden Fall, ja. Mhm. Also ich glaube, es kommt halt wieder dann aufs Alter an, finde ich. Aber wenn es halt Jüngere sind, finde ich schon, dass Input wichtig ist. Und bei den Älteren wirklich der Austausch.
Mhm.
Der Austausch, das ist total wichtig.
Weil ich mir sofort vorstellen könnte, so jüngere Kinder, die dabei sind, oder jüngere Jugendliche vielleicht, die könnten ja auch wiederum total viel lernen von jungen Menschen wie dir, die aus ihrer Sicht erzählen, wie war das, wie ist das, womit beschäftige ich
mich. Deswegen der Austausch, also wirklich, da tauscht man sich ja dann auch mit Jüngeren aus, wie du schon gesagt hast, und Älteren auch, wo man sich auch wieder ein Vorbild dran nehmen kann oder Ratschläge geben kann.
Ganz spannend. Ich finde, wir sollten da sofort das zweite Memo schalten und das mitnehmen. So, das finde ich sehr guten Hinweis von dir. Sina, ich habe eben noch mal überlegt, du hast jetzt schon von deinen Aufgaben gesprochen, die du in der Familie hast. Einfach so vollständigkeitshalber. Würdest du sagen, jenseits der so klassischen Betreuung, die du dann zu Hause auch machst und den Hol- und Bringfahrten, die du mittlerweile auch übernehmen kannst, weil du einen Führerschein hast, gibt es noch andere Bereiche, wo du weißt, das ist eigentlich hier mein Job? Also das mache ich hier eigentlich. Vielleicht nicht immer, aber regelmäßig.
Also ich schaue eigentlich, dass ich auch ab und zu im Haushalt helfe. Das ist auch, um meiner Mutter da wieder unter den Armen zu gehen, dann halt mein Zimmer aufräumen, mein Badezimmer putzen und sowas. Und halt dann, ich habe ja auch noch dann den Hund zu Hause. Das ist auch sozusagen mein Hund.
Okay.
Also da ist es so, meine Mutter geht jeden Morgen mit ihm und ich muss halt dann mittags gehen, Gassi gehen und ja, dann halt auch noch die Schule. Also Hausaufgaben und sowas kommen halt dann auch dazu. Das sind so meine Aufgaben. Ja, mit dem Holen und Abholen und aufpassen.
Okay, also da kommen, das finde ich, hört man dann sofort jetzt raus, da kommen einfach auch diese ganz klassischen Aufgaben, die junge Menschen sowieso haben, die kommen bei dir natürlich auch noch mit dazu.
Genau,
ne?
Also es ist so, nicht das, nur die Kinder beaufsichtigen.
Sondern die Erwartung in deiner Familie ist zum Beispiel, okay, Sina, du bist jetzt 19, wir tragen dir nicht mehr alles hinterher, sondern du musst jetzt irgendwie dich um vieles selbst kümmern. Und du sagst gerade, es ist auch mein Hund, deshalb habe ich da natürlich auch einiges zu tun.
Ja. Genau, nebenbei habe ich dann auch noch einen Nebenjob, also geht dann auch noch arbeiten. Und ja, das häuft sich auf jeden Fall.
Ja, spannend. Wenn du an das Zusammenleben als Familie denkst, so, gibt es da aus deiner Sicht rückblickend Highlights, wo du sagen würdest, boah, das war wirklich unglaublich schön und ganz toll, was wir da miteinander erlebt haben als Familie?
Ja, auf jeden Fall. Also da würde ich sagen, kommen ganz viele Erinnerungen aus den Sommerurlauben hinzu. Da nehmen wir immer die Dauerpflegekinder mit. Das ist auch so eine Zeit für die Familie, sagen wir es mal, diese Ruhephase. Also mit der engen Familie. Nicht nur, also die Bereitschaftskinder müssen dann meist, also wenn wir welche haben, werden in Obhut irgendwo gebracht. Und dann ist es halt, wir waren wandern zusammen und dann hat es angefangen zu regnen und zu gewittern und wir waren auf einem Berg. Und da kommen halt ganz viele Erinnerungen, dass mein Vater da ein bisschen schlechte Laune hatte und ein bisschen, glaube ich, auch Angst vor dem Gewitter. Und wir alle dann da zusammen, ich glaube, das war ein schöner Moment für die Gemeinschaft und die Bindung nochmal. Und ja, das sind so Momente, die dann bei mir in den Kopf kommen.
So abenteuerlich und irgendwie was zusammen erlebt haben, was genau. So prägende Bilder hat und so.
Ja.
Ah, okay. Und das heißt, es gibt zumindest so in Urlaubsphasen, würdest du schon sagen, gibt es sowas wie Kernfamilie plus die Erweiterung um die Dauerpflege?
Ja, Kinder? Ich würde es nicht Erweiterung nennen. Ich glaube,
sondern die gehören dazu.
Gehören dazu. Ja. Genau, das ist einfach Teil der Familie. Also, ja, es ist auch so, wenn zum Beispiel Leute mich fragen, ja, wie viele Geschwister hast du? Dann zähle ich die mit. Das ist meine Schwester und mein Bruder.
Ja.
Also, die dann einfach dazugehören.
Ja, okay. Ich übernehme das sofort, also weil es ja deine Familie.
Ja.
Jetzt habe ich das auch noch mal besser verstanden, wie du wie du das selbst beschreibst. Okay. Wenn wir auf die Highlights gucken, auf der einen Seite, finde ich, müssen wir einmal auch gucken, gibt es sowas wie irgendwie Tiefpunkte oder Phasen, wo du sagst, oh, das war, wenn ich daran mich erinnere, das war richtig schrecklich, so, das fühlt sich total blöd an. So, gibt es da Momente, die du erlebt hast?
Schwierig. Also ich glaube jetzt so direkt nicht. Das Einzige, was mir da einfallen würde, ist halt dann, wenn so stressige Situationen sind. Ich merke, okay, meine Mutter ist total gestresst, die ist am Ende, sie weiß nicht mehr, was sie machen soll. Auch im Thema dann, wenn es um die Pflegekinder geht, dann wird da gestritten und dann gibt es da Meinungsverschiedenheiten. Und ich glaube, das sind so Punkte, wo ich denke, okay, das ist jetzt total doof und ich fühle mich da auch gerade echt doof und man kann da gar nichts machen. Also da kann man nur zuschauen und hoffen, dass es besser wird.
Das ist so ein bisschen die Ohnmacht in Konfliktsituationen, genau, dann zu erleben.
Ja, ja. Also das ist, glaube ich, das Einzige, was so total negativ ist. Dass halt ganz oft viele Konflikte entstehen und die geregelt werden müssen. Mhm. Ja, und meine Mutter halt, glaube ich, dann auch einfach zu sehen, wenn die total am Ende ist. Weil das passiert ja auch ganz schnell, ne? Also bei den ganzen Aufgaben. Und wenn dann halt irgendwie noch ein Problem dazu kommt, dann ist halt ganz schnell mal auch vorbei.
Ja, verstehe. Glaubst du, das ist in anderen Familien, die nicht Pflegefamilien sind, anders?
Nein. Ich glaube, ich glaube, das ist ganz normal. Also ja, ich glaube, dass jeder auch mit leiblichen Kindern ganz schnell mal so Probleme hat. Also und dann mal einfach mal durchgeatmet werden muss. Ich glaube, das ist ganz normal.
Also ich glaube das auch, deshalb habe ich das gerade nochmal gefragt, ne? Dass das natürlich in einer besonderen Weise einem dann vielleicht klar wird, so wie du das mitkriegst. Und gleichzeitig, glaube ich, gehört das wirklich auch mit zum Familienalltag mit dazu.
Auf jeden,
ne? Und das sind, aber ich kann das auch nachvollziehen, dass du sagst, boah, das fühlt sich schon manchmal auch schrecklich an. Also wenn man das so mitbekommt, und dann kann man aber auch, hat man vielleicht selber auch keine gute Antwort darauf oder so, ne?
Ja, das Einzige, was ich dann auch noch sagen könnte, ist halt der ganze Stress, der da dazu kommt. Die ganzen Termine, jetzt nicht bei mir, sondern wirklich bei meiner Mutter, und wieder sie zu sehen, dass sie nur im Stress ist und dann dahin und das noch machen. Und aber wie gesagt, das hat halt auch jede normale Familie. Vielleicht bei uns ein bisschen gehäufter, besonders wegen den Terminen, so mit dem Jugendamt und sowas, was dann halt einfach auch dazu kommt. Und den ganzen Kindern, Arzttermine.
Ja.
Also das ist auch immer witzig. Meine Mutter versucht das immer unter einem Hut zu bringen und zu sagen, okay, können wir alle drei Kinder dann mit zum Kieferorthopäden nehmen, damit das dann direkt weg ist und nicht alle einzeln, weil das ja total der Stress wäre. Ja, auf jeden Fall sehr viel zu tun.
Das ist, glaube ich, auch so Stress, den andere Menschen in Großfamilien beschreiben würden, so, ne? Was ja in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so üblich ist, als Großfamilie zusammenzuleben. Und deshalb auf der einen Seite wieder besonders, weil du sagst, auch die Termine mit dem Jugendamt, ne, was da dann irgendwie entsteht, ich kann es mir so einigermaßen vorstellen, ne, dass man hat Termine für die Hilfeplanung, man hat vielleicht Umgangskontakte mit den leiblichen Eltern der Kinder und so. Also weiß nicht, ob da noch was zukommt. Gibt es noch andere Termine, die vom Jugendamt dann kommen? Weißt du das?
Nee, ich glaube, also ich meines Wissens nicht, aber...
Ist auch nicht so deine Hauptbaustelle.
Genau,
ne?
Also ich bin dann eher dann die Beaufsichtigungsperson.
Ja, genau, du bist ja bei den Terminen nicht richtig.
Ja, genau, dabei. Da versuche ich mich eigentlich immer rauszuhalten, weil ich halt auch den Pflegekindern da die Privatsphäre geben möchte, dass sie sich da auf jeden Fall sicher fühlen und nicht, dass irgendwer noch mit rein luchst und guckt und dies und das.
Ja, verstehe. Gab es denn in der ganzen Zeit, wo du das jetzt mitgekriegt hast, irgendwie auch besondere Ereignisse oder Veränderungen in eurer Familie, wo du sagen würdest, die haben mich eigentlich sehr geprägt?
Ich glaube nicht. Also das Einzige, was ich halt dann wirklich mitkriege, ist so die Stimmungen nach solchen Gesprächen, also ob die dann gut verlaufen sind oder nicht. Da kriege ich relativ viel mit dann, weil ich glaube, meine Mama das auch relativ zeigt, ob was gut verlaufen ist oder nicht. Oder halt dann auch meine Pflegegeschwister zeigen das halt dann auch an deren Stimmung, wie gesagt, also wie sie halt dann drauf sind und das halt dann auch rauslassen an den Personen, die drumrum sind.
Ja. Und würdest du sagen, da gibt es so eine Art Tendenz? Ist es eher rund um solche Termine angespannter oder kann man das gar nicht sagen? Ist es
angespannter, doch.
Okay.
Also ich glaube schon. Also ich rede da jetzt eher von den Dauerpflegekindern. Das ist halt dann eher so, ja, oh nee, ein Gespräch, keine Lust da drauf und toll. Also jetzt in dem sarkastischen...
Ja, ich verstehe. Ja. Also gerade wenn es um solche Planungsgespräche im Jugendamt dann geht beispielsweise. Ne?
Ja, genau. Ja. Also wo es halt dann eher, glaube ich, auch um die Probleme geht und wo die gezielt angesprochen werden, ist es halt dann eher so, dass die Leute halt schlechte Laune haben, also die Kinder jetzt bei uns.
Wir haben das in unterschiedlichen Projekten hier vom Perspektive-Institut und auch im Rahmen der Qualitätsoffensive jetzt mehrmals versucht, auch anzupacken als Thema, dass diese Hilfeplangespräche, die sind aus Sicht von Pflegekindern häufig so dass sie sich fühlen wie auf einer Anklagebank. Ja. So, und das ist eigentlich absurd, weil das soll es ja genau nicht sein. Genau. Ne? Also wie du eben gesagt hast, ich versuche zum Beispiel die Kinder auch stark zu beteiligen. Hm. Das ist ja eigentlich die grundlegende Idee in der Hilfeplanung, eben auch zu gucken, wie geht's dir, was möchtest du, ja, wie sollen wir das machen, was wären deine Ideen? Und offensichtlich, wenn wir den Pflegekindern zuhören, was sie uns dazu erzählen, erleben sie es total anders. Ja. Und das ist natürlich was, wo man ran müsste. Ne? Also auch mit Blick auf, wie können Fachkräfte in der Pflegekinderhilfe eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität für die Kinder erwirken. Mhm. Sicherlich darüber, sie viel stärker einzubeziehen, ja, und auch um ihre Meinung zu bitten und bei den Entscheidungen zu beteiligen.
Ja, genau, zu fragen, ob sie das überhaupt wollen, mhm, so wie es besonders in dem, mhm, Moment halt dann verläuft.
Ja, ja. Aber selbst so ein Gespräch, also so ein Hilfeplangespräch im Jugendamt, da warst du noch nie bei, nee, oder? Ja.
Also wirklich, ich sag ja dann, ich bleib da raus. Ja. Warum sollte ich auch dabei sein? Mhm. Also ich bin ja nur sozusagen, mhm, ein Kind, was dann halt da auch lebt. Mhm.
Mir würde sofort was einfallen, weshalb du dabei sein könntest. Nämlich wenn zum Beispiel eins deiner Pflegegeschwister sagen würde, ich will, dass die Sina dabei ist.
Ja.
Dann wäre, genau, das sozusagen legitimiert. Also ja, weil die ja, die dürfen ja richtig offiziell sagen, wir brauchen jemanden, der uns begleitet in dem, mhm, Termin, die will ich dabei haben. So. Also ja, das heißt, wenn die das wollen würden und du sagst, ja klar, mache ich das dann, mhm, dann wäre das möglich. Wenn du sagst, boah, bleib mir damit weg, das will ich auf keinen Fall, klar, dann hat, mhm, das ja auch eine Bedeutung. So.
Ja, tatsächlich ist es aber so bei uns, dass ich glaube, momentan nicht die richtige Bindung da, ja, zu meinen Geschwistern habe. Also die, mhm, sind da eher, besonders meine Schwester sozusagen, ist da eher momentan, glaube ich, pubertär, ja, und so, geh weg von mir. Ja. Ja. Deswegen, ja, mal schauen, was wird. Vielleicht ändert sich das ja, mhm, mal. Vielleicht darf ich ja doch mal mit zuhören.
Ja, nee, also es ist ja auch gar nicht notwendig, mhm, oder so, sondern mir, ich habe gerade nur drüber nachgedacht, wäre das eigentlich überhaupt möglich? Und da dachte ich, ja klar, das wäre möglich, wenn die,
ja,
Kinder,
wenn die
das
Kinder
wollen,
drum bitten, genau, ja. Mhm.
Und du dazu bereit wärst. So.
Genau, so als Vertrauensperson, genau, dann dabei zu sitzen, mhm, ja.
Genau. Okay. Gibt's irgendwas, wo du sagen würdest, im Rückblick auf, wie sich unser Leben als Familie und dann auch als Pflegefamilie entwickelt hat, gab's da irgendwas, was für dich schwer war? Irgendwas, wo du sagen würdest, oh, das war eine schwierige Entwicklung, die ich da irgendwie gehen musste, mhm, oder so. Würde dir da was einfallen?
Ja, auf jeden Fall, glaube ich, zu lernen, dass die Erziehung nicht meine Aufgabe ist. Also, dass ich mich da zurückhalten muss. Da hatte ich viele Diskussionen mit meiner Mutter, die das betreffen, dass ich mich da zurückhalten muss. Und wie gesagt, das ist nicht meine Aufgabe ist. Ich bin da sehr tief reingerutscht, glaube ich, auch in den Zeiten, wo ich dann relativ viel aufpassen musste. Dann war es halt wirklich so, dass ich ganz gern, auch wenn meine Mutter da war, so diese Erziehungsaufgabe übernommen habe, obwohl es halt nicht meine Aufgabe ist. Also das war, glaube ich, so ein Tiefpunkt bei uns, der ziemlich schwierig war, aber sonst nicht.
Okay. Du, aber das finde ich auch wiederum total nachvollziehbar. Also die Vorstellung, Sina kümmert sich jetzt, weiß ich nicht, 2 Stunden um eine gute Betreuung der Kinder. Und da gibt's ja nicht nur, also wenn man 2 Stunden mit kleinen Kindern zusammen, hm, ist, läuft ja nicht immer alles nur wie geschnitten Brot, sondern, genau, da gibt's ja auch manchmal Situationen, ja, wo man so merkt, boah. Und das sind ja dann letztlich auch Momente, wo sowas wie Erziehung stattfindet. Also, ja, wie man das jetzt definieren will, ist ja erstmal egal. Aber das ist ja durchaus dann damit verbunden, dass du zum Beispiel Grenzen setzt, ja, oder Ratschläge gibst oder so. Und das dann auszuschalten in dem Moment, wo andere Erwachsene im Raum sind, ja, das stelle ich mir auch echt schwer vor. Weil du musst es ja in anderen Situationen leisten.
Genau.
Und dann musst du es zurückfahren, weil dann ist es nicht mehr deine Rolle.
Mhm, das ist sehr schwierig. Also das musste ich auch erstmal lernen. Also das dann, mich selbst dann zurückzunehmen und zu sagen, okay, es ist nicht deine Aufgabe, du bist jetzt gerade nicht in der Rolle, du darfst es jetzt auch gerade nicht, mhm, weil die Eltern da sind, also weil es deren Aufgabe ist. Mhm. Und oft sitze ich dann auch da, wie zum Beispiel am Essenstisch, wenn ich dann alleine mit denen vorher zwei Tage vorher gegessen habe, dann muss ich mich einfach zurücknehmen und sagen, okay, jetzt sind die Eltern da und die machen das jetzt. Mhm.
Also auch, finde ich, ein total spannender Punkt, weil ich mir jetzt gerade auch so, also mir kommt es gerade auch, ich sehe so Parallelen auch in der Erziehungsverantwortung zum Beispiel von beiden Elternteilen. Wenn sie sagen, nee, ich will, dass wir das so machen, und jemand anders sagt, nee, ich will, dass wir das so machen, dann sind die ja meistens auf der gleichen Handlungsfähigkeit. Also das heißt, die müssen miteinander aushandeln, wie machen wir es denn dann?
Ja.
Und du hast im Grunde genommen auch eine Idee, ich würde es so machen, aber du hast keine...
Ja, ich habe nicht so...
Du hast nicht die gleiche Stellung.
Genau.
Und darfst deine Idee gar nicht gleichwertig einbringen dann, ne?
Also es ist schon so, dass wenn ich eine Idee habe, dass ich das dann sage.
Ja.
Also da kommt wieder das, dass ich dieser ehrliche Mensch bin und sage, ja, okay, ich würde das jetzt persönlich nicht so machen.
Ja.
Aber da lasse ich meinen Eltern das halt dann übrig und sage, okay, ihr könnt das trotzdem machen, wie ihr wollt. Es ist ja eure Aufgabe. Mhm. Also, so ist
aber
es
ganz
einfach.
Spannender Punkt. Merke ich gerade, habe ich mir so selber noch nie Gedanken drüber gemacht, finde ich aber wirklich enorm anspruchsvoll auch. Mhm. Also zu sagen, weil du das jetzt auch mehrmals betont hast, ich musste das auch erstmal lernen, stelle ich mir auch einen Lernprozess vor, den ich nicht ganz ohne finde, sondern wo ich denke, okay, der hat sicherlich auch in sich, wo man dann, also... Ist jetzt eine Typenfrage, aber wenn ich mich reinversetze, denke ich, da sitze ich vielleicht auch manchmal mit der Faust in der Tasche da und denke, oh, das kann nicht euer Ernst sein, oder?
genau so ist es. Also, dass man wirklich sagt, okay, ich würde es jetzt ganz anders machen, aber macht ihr mal.
Ja, interessant, weil, also, ich finde, da steckt ja auch relativ frühzeitig eine Rollenverschiebung zwischen Eltern und jugendlichen Kindern drin, ne? Dass man plötzlich merkt, ich sehe mich da gerade gar nicht mehr auf einer Position, die deutlich unter euch liegt, sondern eigentlich sehe ich mich gleichwertig mit euch, ihr mich aber irgendwie noch nicht.
Also teilweise ist es schon so, dass meine Eltern sagen, okay, Sina ist jetzt schon so auf unserem Level und so auf einer Augenhöhe und das wird schon beachtet. Also ich bin jetzt nicht noch die 13-jährige, total pubertäre Jugendliche, da bin ich auf jeden Fall schon raus.
Ich glaube, dafür bist du auch für alle in der Familie viel zu nützlich und hilfreich und bedeutsam, als dass man das denken könnte, ne? So
ja,
wie
genau.
wie du das gerade beschrieben hast. So, das wäre ja auch eine absolut vertane Chance, in bestimmten Situationen nicht zumindest auch mal noch kurz hinzuhören oder hinzugucken, was sagt Sina eigentlich dazu, ne?
Ja.
Vielleicht fallen dir manchmal auch Sachen ein, die den anderen so nicht einfallen würden.
Genau, also ist es dann trotzdem manchmal gar nicht, also eher nicht so, dass sie dann wirklich um Rat fragen, sondern dass ich halt wirklich dann einfach meine Meinung mit reinbringe und reinwerfe und sage so, guck mal, man könnte das auch so machen.
Ja, das müssen ja vielleicht auch die Älteren noch lernen. Also das heißt, so die anderen Erwachsenen in der Familie können das ja vielleicht auch noch nicht einfach so, sondern vielleicht merken sie das auch im Laufe der Zeit immer mehr, dass das nützlich sein könnte.
Ja.
So, ne? Weil, also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass man das nicht plötzlich von einem auf einen anderen Moment anschalten kann, sondern dass es eher ein Lernprozess
ist. Genau, auch schwierig ist dann einfach zu sagen, okay, die Tochter ist jetzt nicht mehr die kleine Tochter, sondern man könnte Ratschläge annehmen.
Ja, spannend. Gab es irgendwas im Rückblick für dich, was dich sehr überrascht hat? Also wo du gesagt hast, das habe ich mir komplett anders vorgestellt und jetzt merke ich auf einmal, wie es läuft. Das hätte ich nicht gedacht.
Ja, da gab es auf jeden Fall ein paar Situationen. Zum Beispiel haben wir irgendwann... zwei Zwillinge gekriegt, also ein paar Zwillinge. die waren auch relativ jung, ich glaube mit ein paar Monaten zu uns gekommen und das war total stressig, also so kleine Kinder, dann habe ich da auch wieder viel aufgepasst, das war sehr stressig und reizüberflutend, glaube ich, auch für mich so viel. Dann schrie das eine Kind und das andere Kind schrie auch. Es hat auch geschrien und das war total überraschend für mich, wie anstrengend das ist, auf so kleine Kinder aufzupassen. Dann noch sehr überraschend fand ich, anfangs habe ich mich sehr darüber gefreut, dass wir, also ich freue mich immer noch und ich finde es immer noch total toll, dass wir die Dauerpflegekinder haben. Und ich habe so richtig gehofft, ja, dadurch gewinne ich eine neue Schwester und einen neuen Bruder. Und ja, aber mittlerweile ist irgendwie meine Bindung zu denen etwas schlechter geworden, was ziemlich überraschend für mich war, weil ich gehofft hatte und wollte, dass das so eine gute Bindung beibehält und ich die Vertrauensperson vielleicht auch werden kann, wenn sie das wollen. Deswegen, das war so eine überraschte Situation, dass es jetzt nicht so ist. Also, dass ich schon, ich glaube auch durch meine Aufgaben, eher dann die strengere bin und nicht auf einer Augenhöhe mit denen bin, was ich auch manchmal ein bisschen bemängel. Also da wünschte ich mir auch manchmal, dass ich nicht diese Aufgaben hätte, damit ich diese Position als Schwester, als Vertrauensposition einnehmen kann. Ja.
Okay, das heißt, wenn man das jetzt mal so analysieren würde, die Konsequenz davon, dass du auch Erziehungsverantwortung übernimmst, heißt, du beschneidest dich selbst um die Geschwisterposition auch
manchmal,
mit den beiden. Ne? Das leuchtet einem ja auch sofort ein, wenn man das hört, aber es ist natürlich was, was man wissen muss und was man verstanden haben muss, weil ansonsten hofft man immer weiter darauf, dass jetzt können wir doch eine tolle Geschwisterbeziehung.
Ja, auf Augenhöhe so sich unterhalten, aber dann andererseits, wenn die Familie, also die Eltern weg ist, dann bin ich wieder über dir gestellt. Ja. Das ist total doof. Also
ja, verstehe.
Total schade und dieser überraschende Schluss halt dann zu sehen, okay, dann ist es halt nicht so, wie man gedacht hat. Mhm. Also, ja, schade.
Ja, ja.
Es ist traurig eigentlich. Also, ich hätte mir echt gewünscht, dass ich dann doch auf Augenhöhe mit denen bin. Mhm. Naja.
Okay. Du, ich versuche mal gerade einen kleinen Sprung zu machen, nämlich mit Blick darauf, dass in der Pflegekinderhilfe ganz viel im Moment darüber diskutiert wird und auch entwickelt wird, wie man den Kinderschutz und die Kinderrechte in der Pflegekinderhilfe nochmal erhöhen kann und absichern kann. Und ein wichtiges Thema, das hast du gerade auch eigentlich schon angesprochen, ist die Frage danach, wie stellen wir eigentlich sicher, dass Kinder und Jugendliche, die in Pflegefamilien aufwachsen, Vertrauenspersonen haben, die vielleicht nicht die Pflegemutter und nicht der Pflegevater sind, sondern wo man sagen kann, an die kannst du dich auch wenden, wenn du gerade mit den beiden mal Trouble hast so, und mit denen nicht so gut zurechtkommst. Und meine erste Frage in deine Richtung wäre, hattest du so jemanden in deiner Kindheit und Jugend, wo du sagen würdest, wenn ich mal Stress mit den beiden hatte, dann gab es eine andere Person, an die ich mich gewendet habe und ja, wo ich irgendwie wusste, die hört mir zu oder das ist jetzt nützlich.
Schwierig. Also ich glaube, nicht wirklich. Also ich glaube, dass ich halt schon auch von der Person ganz anders bin, dass ich nicht sozusagen weglaufe und mir wen anders zum Reden suche, sondern dann eher zum Problem gehe und sage, okay, darum müssen wir uns jetzt kümmern. Mhm. Ich habe da eigentlich nicht irgendwen im Kopf.
Mhm.
Was auch ziemlich schade ist, um ehrlich zu sein. Also ich habe, glaube ich, ganz viel mit mir selbst dann einfach gerungen und habe versucht, die Probleme zu reflektieren und damit irgendwie umzugehen, alleine. Und dann später halt dann, wenn es zum Beispiel ein Problem mit meinen Eltern war, mit denen dann darüber zu reden. Also dann das Problem dann auch zu lösen.
Also was ich daran erstmal bemerkenswert finde, ist ja, wenn du für dich gemerkt hast, hier stimmt irgendwas nicht, ich prüfe jetzt mal für mich, was stimmt eigentlich nicht und was müsste sich verändern, dass du ja offensichtlich auch ein Gegenüber hattest in einem Konflikt oder in einer Auseinandersetzung, die dir dann auch zugehört haben und wo es möglich war, Dinge zu regeln. So.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass Freunde eine ganz große Rolle spielen. Also, dass man dann sagt, hey, das und das ist jetzt gerade passiert und boah, war das doof von denen und dann mit denen sich darüber auszutauschen, also Gleichaltrige, die dann auch so ein bisschen Verständnis, glaube ich, auch zeigen und nicht dann so sagen, aber das war so und das finde ich ja, jetzt übertreibst du total, sondern dass wirklich jemand sagt, ich verstehe dich und das ist klar, dass du dich aufregst und
Das ist, glaube ich, auch ein spannender Punkt, der lehrreich sein müsste für uns als ja, Fachkräfte auch in der Pflegekinderhilfe, dass man ein bisschen stärker in die Peergroups reinguckt und nicht so sehr in die Erwachsenenebene, sondern sagt, das sind die Gleichaltrigen, das sind die Freunde und Freundinnen, mit denen man vielleicht da rechnen kann. Das heißt, es ist eine ganz andere Rolle, die dann da vielleicht auch zum Tragen kommt und wo diese Vertrauensperson eben nicht erwachsen ist, sondern vielleicht 12 Jahre alt ist.
Genau. Also da stimme ich auf jeden Fall zu. Weil wenn ich halt mich in meine früheren Jahre reinversetze, denke ich nicht, dass ich dann, wenn ich ein Problem mit meinen Eltern habe, dann zu meiner Tante gehe, weil die sind ja auch befreundet. Also die haben doch auch eine Bindung zueinander und die sind ja erwachsen. Also die haben da ja einen ganz anderen Blickwinkel drauf, als halt dann diese Jugendliche oder das Kind. Also ja, vielleicht hätte ich mir auch gewünscht, dass, keine Ahnung, jemand, der nicht so eine Bindung auch zu meinen Eltern hat, auch wenn er dann erwachsen ist oder sie, dann mit mir drüber reden kann, könnte. Also das... Okay. Wäre vielleicht auch eine coole Option. Also, dass jemand sagt, okay, ich nehme diesen Job ein als jemand, der keine Vorurteile hat oder sowas.
Okay. Also halten wir für uns so ein bisschen fest, wenn wir über Vertrauenspersonen nachdenken, sollten wir dieses ganze Feld stärker öffnen, auch für die Gleichaltrigen, ne, dass man da auch genauer hinguckt, die überhaupt erstmal kennenlernt, überhaupt weiß, wer ist es denn. Also da braucht man ja mindestens sowas wie eine, also aus Fachkräfteperspektive jetzt gesprochen, sowas wie eine Netzwerkanalyse. Man muss ja überhaupt erstmal wissen, wer sind denn die Freunde eigentlich von diesem jungen Menschen, um eine Idee davon zu kriegen, wer könnte hier auch eine relevante Rolle spielen. So.
Ja.
Und das andere, was du nochmal angesprochen hast, finde ich auch interessant, nämlich wenn schon Erwachsene, dann doch möglichst eine Erwachsene oder einen Erwachsenen, der nicht mit meinen Eltern unter einer Decke steckt.
Genau, neutral. Ja. Neutrale Erwachsene, die dann nicht irgendwie sagen, dann sei doch nicht so blöd, guck doch mal, die machen doch das und das, sondern einfach wirklich einen neutralen Blick auf die Situation hat auch.
Gut. Sina, ich würde dich gerne noch fragen, nach dieser Situation von Umgangskontakten zwischen den Pflegekindern und ihren leiblichen Eltern. So, da vermute ich, kriegst du ja zumindest jetzt über die Dauerpflegekinder und auch die Bereitschaftspflegekinder so unterschiedliche Situationen mit. Wie läuft sowas ab? Auch wie ist die Stimmung vorher? Wie ist die Stimmung nachher? Gibt es da irgendwas, was du uns beschreiben kannst, wie du das erlebst und ja, was du vielleicht auch dann weißt, was den Kindern in solchen Situationen gut tut?
Es ist teilweise sogar so, dass oft auch Kinder bei uns gar keinen Kontakt mehr zu den Eltern haben, also dass sie sich dann gar nicht treffen. Ist sogar relativ häufig bei uns so. Aber momentan ist es auch so, dass die Bereitschaftspflegekinder sich mit den Großeltern, mit den Großeltern und mit der Mutter treffen. Ja, aber eigentlich kriegt man da relativ positives Feedback von denen. Also, dass sie dann davon erzählen, was sie gemacht haben, auch total freudig, guck mal, das und das haben wir gemacht. Und dann meistens kommen die halt auch mit Kleinigkeiten zurück, wie Geschenken, so Lego oder sowas. Guck mal, Sina, das und das haben wir bekommen. Und so cool, das hat mein Opa mit mir gemacht. Und ja, also oft eigentlich sehr gutes Feedback. Ich glaube aber, es war auch schon mal so, dass ein Kind von diesem Treffen zurückkam und traurig war, weil man halt die Person, also die Mutter dann oder den Papa vermisst und sagt, oh, wie doof, ich will wieder dahin. Ich denke, das ist auch völlig normal und gehört mit dazu. Ja.
Also ich glaube, dass das eine ganz besondere Situation ist, sowohl für die Kinder als auch beide Familien.
Ja.
Ne? Also dass da einfach in diesen Kontaktmomenten, in den Terminen, da bricht natürlich auch immer wieder noch etwas auf an vielleicht Themen, die nicht gut funktioniert haben in der Vergangenheit oder wo man weiß, naja, wenn wir es uns ganz frei aussuchen könnten, dann würden wir es ganz anders machen, dann würden wir vielleicht auch wieder zusammenleben oder auch gerade nicht, dann wäre ich froh, wir würden uns gar nicht mehr sehen oder so. Das heißt, man ist immer auch ein bisschen dann konfrontiert mit Vergangenheit, wo was schiefgelaufen ist, Zukunft, die ein bisschen unsicher ist. Und das dann in Bezug auf Kinder, die in einem Alter sind, in einem Entwicklungsstand sind, wo sie das eigentlich, ich glaube, kaum versprachlichen können, ja, sondern vor allem die Emotionen spüren. So. Und ja, deine Sicht auf diese Emotionen, die finde ich da einfach sehr wertvoll. Ne? Also wie du das gerade auch nochmal beschrieben hast, wie freudig sie manchmal zurückkommen, wie traurig sie manchmal zurückkommen. Mhm. Und da auch jemanden haben gegenüber, die das erstmal auch so annimmt und sagt, ja, so kann ich verstehen, so ist das jetzt.
Genau, also ganz oft wird dann auch, was auch ein bisschen schwierig ist, finde ich, dann sozusagen irgendeinen Kommentar drauf zu geben, ist, wenn die Kinder dann, also wenn die Mutter zum Beispiel sagt, ja, wir sehen uns bald wieder und das halt nicht, man nicht weiß, wann bald ist und die Kinder dann fragen, ja, wann sehen wir denn Mama wieder oder den Papa? Also das ist, glaube ich, ganz schwierig, dann darauf irgendwie eine Antwort zu finden. Ich glaube, das ist so eine sehr schwierige Situation nach so einem Treffen. Also wenn dann die Eltern etwas sagen oder versprechen, wir sehen uns bald wieder oder andere Sachen behaupten oder sagen, dann ist es wirklich eine schwierige Situation. Ja.
Wenn du auf die Eltern der Pflegekinder guckst, die du jetzt erlebt hast, wo du eine Idee zu hast, guckst du, also hast du ein ganz okayes Gefühl denen gegenüber oder bist du vielleicht auch sauer, was die nicht hinkriegen? Oder, also was ist das für ein Gefühlsfeld, so in dem du da unterwegs bist?
Ich glaube, das ist wirklich gemischt. Also es gibt wirklich Fälle, wo ich sage, also das ist halt einfach eine schwierige Situation. Ich hoffe, dass die Leute da wieder rauskommen und die bemühen sich und das finde ich super. Und dann gibt es aber natürlich auch die Fälle, wo ich sage, oh je, scheiße gelaufen, wenn ich das so sagen darf. Also ich weiß nicht ganz, wie ich es beschreiben soll. Also wo ich mir denke, oh nee, das tut mir leid für die Kinder.
Ja.
Also wirklich, da bin ich froh, dass die Kinder zu uns gekommen sind und jetzt hier die Zeit verbringen dürfen. Mhm. Ja.
Mhm. Okay. Ja, vielen Dank. Das auch, also finde ich das ja auch manchmal so ein Ringen mit den, also wie fühlt sich das an? Sehr unterschiedlich. Mhm. Kann ich auch gut nachvollziehen. Okay. Wir haben im Vorfeld, als wir miteinander telefoniert haben, da haben wir so ein paar Themen noch kurz angerissen, über die würde ich gerne noch mit dir sprechen. Vielleicht sind wir da auch an der einen oder anderen Stelle schon mal kurz dran vorbeigerauscht oder haben da schon kurz hingeschaut. Aber ich würd das gerne noch mal aufmachen. Du hast in dem Vorgespräch zu mir gesagt, weißt du, manchmal wäre das auch schön. Wir sind zwar Pflegefamilie, damit auch irgendwie öffentliche Familie und Jugendamt spielt eine Rolle und so, aber manchmal wäre das auch sehr schön, wenn wir einfach mal nur Familie sein könnten. So.
Ja, genau, also da habe ich ja auch schon das ein bisschen angeschnitten mit den Sommerferien. Mhm. Also da haben wir explizit nur Zeit mit der Familie, mit den Dauerpflegekindern, die halt einfach damit dazugehören und glaube ich, ganz schön wäre auch mal zwischendurch mal ein Wochenende, weil einmal im Jahr ist echt wenig. Ja. Also, dass man halt sagt, okay, zu der Zeit gehen die Bereitschaftspflegekinder in Obhut, dürfen was Cooles erleben und die Familie hat Zeit für sich, um einmal nochmal neue Energie zu sammeln oder sowas in der Art. Mhm. Ich glaube, das wäre ganz wichtig.
Das wären wie so Entlastungsurlaube oder Entspannungsurlaube sozusagen, oder so, wo man
sich erholen kann.
Genau, das klingt jetzt so, als müsste man da die ganze Zeit nur liegen. So war das gar nicht gemeint, sondern wirklich so
einfach
als
Zeit miteinander verbringen. Genau, genau, was Unternehmen und die Bindung die Bindung stärken.
Ja.
Von der ganzen Familie Energie sammeln und vielleicht auch über Probleme reden, über Sachen, die einen beschäftigen, einfach Ruhe und Zeit zum Austauschen.
Und du betonst ja jetzt gerade, hast du eben, glaube ich, auch schon mal, dass es vor allem darum geht, dass die Bereitschaftspflegekinder, die ja bei denen mehr kommen und gehen, ja auch so dran ist, dass die da nicht mit dabei sind, weil das sozusagen auch das sehr Trubelige.
Genau, also das wechselt ja auch immer, ne? Mhm. Also das kommt halt ganz drauf an. Natürlich könnte man auch sagen, okay, wir machen jetzt nur die leiblichen Kinder. Das wäre natürlich auch schön. Aber ich glaube, für mich ist das nicht so wichtig. Also ich sehe, wie gesagt, meine Geschwister alle als Familie, also auch die Dauerpflegekinder.
Wenn ich eine Idee gerade einbringen kann, nachdem ich dir ja jetzt auch eine Weile schon zugehört habe, was du so für Ideen hast, habe ich gerade gedacht, solche exklusiven Wochenenden, wo man sagt, und das ist jetzt mein Wochenende mit Mama oder mein Wochenende mit Papa, und die anderen bleiben einfach mal zu Hause. Das habe ich gerade gedacht, könnte auch noch
das wäre mega
ganz interessant sein, ne? Dass man sagt, wie kriegen wir das hin, wie kriegen wir euch als Familie so unterstützt, dass das möglich ist und nicht an dem Wochenende kracht dann alles zusammen
zu Hause, das wäre ja Horror und das will man nicht. Klar. Und deshalb macht man sowas ja auch nicht, deswegen sagt man nicht, ja komm, sagt meine Mama nichts mehr, ja komm, wir fahren mal weg.
Ja.
Das wäre Horror. Ich glaube, ich wüsste nicht, was zu Hause dann los ist, weil man halt eigentlich Zeit für sich nehmen wollen würde.
Aber, und also was ich halt interessant daran finde, ist ja, nicht so zu tun, als sei das jetzt euer Privatproblem, ja, müsst ihr halt hinkriegen oder kriegt ihr halt nicht hin, das liegt jetzt in euren Händen, sondern zu sagen, nee, wartet mal, diese Familie übernimmt seit sehr vielen Jahren eine total wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft. Und deshalb übernehmen wir als Gesellschaft Verantwortung dafür, dass es denen auch gut geht und die auch dazu kommen, das zu machen, was ihnen wichtig ist.
Ja, genau.
Und wichtig ist ihnen, dass sie mal Zeit alleine haben, dass sie mal Zeit in exklusiven Beziehungen haben, in Konstellationen und vielleicht auch Zeit in besonderen Familienkonstellationen. So, das wäre ja schon... Das wäre ja eine Riesenentwicklung und eigentlich aber ja, wenn ich mir das so überlege, würde ich sagen, das muss doch drin sein.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist auch total wichtig für die Leute in der Familie. Also wirklich auch zueinander wiederzufinden. Zum Beispiel, wenn es halt dann schwierige Phasen gab, durch eventuell dann halt zu viel Stress, durch dann die Pflegekinder, die kommen und gehen und das und dies. Dass man wirklich sagt, okay, wir konzentrieren uns auf uns und auf die Bindung, die wir haben und aufs Vertrauen.
Okay. Das geht mir schon eine Weile jetzt während unseres Gesprächs durch den Kopf und ich glaube, jetzt passt es als Frage auch noch ganz gut. Ich stelle mir das persönlich schwierig vor, fortlaufend in meiner Familie Abschied zu nehmen von Kindern, die eine Zeit lang bei uns gewesen sind und ich gar nicht genau weiß, wie lange bleiben die denn eigentlich. Mhm. Und das ist ja in dieser Situation, wir als auch Bereitschaftspflegefamilie, etwas, das ist da ja angelegt. Das ist ja sozusagen Teil der Normalität, dass da Kinder reinkommen und die gehen auch wieder. Ich weiß nicht genau, wann.
Also wie bei geht uns das? Ist das so, dass die so in der Regel so zwischen 6 Monate und einem Jahr bei uns bleiben, die Bereitschaftspflegekinder. Und ja, man geht halt auch schon mit der Einstellung daran, ne? Also man muss das immer im Hinterkopf behalten, dass sie wieder gehen. Wir haben auch ganz oft das so, dass wir weiterhin Kontakt mit den Kindern und dann auch vielleicht mit den neuen Pflegeeltern oder was auch immer halten. Und ja, das klappt ganz gut. Also ich glaube, wenn man halt wirklich mit dem Gedanken dran geht, okay, die werden auch wieder gehen und das ist auch gut so, also weil sie dann es vielleicht noch besser haben oder was auch immer, ne? Wenn man mit dem Gedanken dran geht, dann ist das, glaube ich, ganz okay. Also zum Beispiel, wir haben ein Pflegekind abgegeben gehabt, die kommt auch häufig zu uns, ich sag mal 2-mal im Monat, schläft jeden Wochenende bei uns und ja, verbringt Zeit mit uns und das ist schon schön, dann die Person dann nochmal wiederzusehen, sich auszutauschen, zu fragen, wie es der Person geht. Oder auch mal telefonieren. Also besonders die kleinen Zwillinge, die dann bei uns waren, mit denen haben wir auch immer mal wieder Kontakt und tauschen uns auch aus, wie es den Kleinen geht. Und die Entwicklung, sich anzuschauen, ist auch immer wieder unfassbar süß. Also meiner Mama ist das auch ziemlich schwer gefallen, sich von denen zu verabschieden und hat auch gesagt, danach nehmen wir nie wieder so kleine Kinder, weil man ja auch da diese Bindung aufbaut. Ich glaube, meine Mama ist da auch ein bisschen mit dem falschen Gedanken dran gegangen, beziehungsweise irgendwann ist es, glaube ich, auch in der Position, in der sie war, total schwierig, so kleine Kinder dann als Mama abzugeben. Ja, aber ich glaube, wir meistern das alles schon relativ gut, besonders halt mit dem Gedanken, okay, die gehen und es ist okay und denen geht es dann auch weiterhin gut.
Ja, also leuchtet mir ein, halte ich immer noch für eine der anspruchsvollsten Aufgaben, die man zu bewältigen hat. Also so die Haltung einzunehmen, sich der regelmäßig wieder bewusst zu werden, die immer mal wieder hervorzuholen, weil ich meine 6 Monate bis 12 Monate, ich finde es schon ein richtiger Brocken Zeit. So, ja. Da passiert ja ganz viel und zwar nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei uns Erwachsenen passiert da ganz viel. Deshalb, also was du gerade von deiner Mutter beschreibst, dachte ich so, ja, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und die Frage daran, was können wir tun, um es Familien wie euch auch ein bisschen einfacher zu machen, habe ich gerade gedacht, ist doch ein Bestandteil, dass man sagt, zu sehen, wie es den Kindern danach weitergeht.
Genau, weiter Kontakt haben.
Das ist doch total wichtig.
Das ist total schön. Also wirklich, ich finde das, wie gesagt, immer wieder schön zu sehen, wie die Leute sich weiter so entwickeln und zu fragen, wie geht's dir? Was machst du gerade? Und geht's dir damit gut? Also das diese Versicherung zu haben, denen geht's gut und die leben ihr Leben und machen das, was ihnen Spaß macht. Ja.
Und wie gut auch, wenn die jemanden hätten, wo sie sagen könnten, mir geht's gerade richtig schlecht.
Ja, genau.
Und dann hätte man jemanden, wo man sagt, und jetzt machen wir darauf aufmerksam, genau. Weil wir sind die, die es mitkriegen und andere kriegen es vielleicht gar nicht mit. Das finde ich auch
die
nochmal.
Die Vertrauensperson
genau.
Dann da zu sein.
Finde ich also, einen Riesenmehrwert. Ne?
Genau. Also, da hat man halt dann auch einfach schon eine Bindung aufgebaut und die könnte man nutzen dann dafür. Ja.
Okay. Ja, auch nochmal, finde ich, ganz spannender, wichtiger Punkt. Warum Kontakterhalt auch über diese klassische Dauer eines Bereitschaftspflegeverhältnisses hinaus so wichtig ist. Ne?
Ja.
Okay. Ja, wir haben über eine andere Sache schon gesprochen, die, ich weiß gar nicht, ob es da noch was zu ergänzen gibt, nämlich die Bedeutung davon, dass wir in der Pflegekinderhilfe den Fokus ganz oft und ja auch zu Recht ganz intensiv auf den Pflegekindern haben. Und du, finde ich auch nachvollziehbarerweise, den Hinweis gibst, naja, es gibt da auch noch andere Kinder in dieser Familie.
Auf jeden Fall.
Und die müssen wir im Blick behalten und müssen auch ernst nehmen, wie es denen geht, weil wenn es denen nicht mehr gut geht, dann haben wir ein Problem in dieser Pflegefamilie.
Ja, genau, finde ich total wichtig, dass man da halt auch nicht nur auf die Pflegekinder schaut, man sollte auf alle schauen. Also jetzt nicht explizit nur auf die Kinder, die dann da auch noch leben, sondern wirklich das ganze Große sehen. Also die ganze Familie und nicht nur Eltern und Pflegekinder, sondern da leben noch andere und die dann eventuell auch mit dazu beitragen, dass das halt einfach alles läuft. Also total wichtig, dass man dann da schaut, okay, könnte man da irgendwas für tun für die Kinder? Sagt, okay, wir sprechen mit denen auch über deren Ziele und deren Probleme, genauso wie es halt auch für die Pflegekinder gemacht wird.
Also ich direkte Frage, die ich daran habe, ist, wer kann das machen und wer darf das machen, mit den leiblichen Kindern zu sprechen? Weil ich jetzt gerade so, ich habe so ein paar Pflegeeltern im Kopf, die ich kennengelernt habe, die sofort sagen würden, ja, das fehlt mir gerade noch, jetzt fangt ihr noch an vom Jugendamt und wollt noch mit meiner leiblichen Tochter über deren Ziele sprechen. So, das mache ich mal schön selber.
Ja.
Also ist einfach nur ein Hinweis an der Stelle, ne, dass ich glaube, da muss man tatsächlich auch sensibel sein, vorsichtig sein. Und auf der anderen Seite ging mir direkt durch den Kopf, wir reden über Kinderrechte und Kinderschutz in Bezug auf die Pflegekinder. Aber das reicht ja nicht aus, sondern natürlich haben auch die Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsene, die leiblich in der Pflegefamilie aufwachsen, haben natürlich auch Kinderrechte. So.
Ich glaube, man sollte dann schon schauen, wo Bedarf ist. Also, dass man auf die Kinder zukommt und sagt, okay, möchtest du reden? Willst du irgendwie, hast du Fragen, die beantwortet werden müssen? Und dann halt daraufhin dann ein Gespräch planen. Also nicht, dass man sagt, wirklich jedes Kind muss in dem und dem Zeitabstand ein Gespräch führen, sondern wirklich auf die Kinder eingehen und fragen, wollt ihr reden? Habt ihr Probleme, worüber wir uns unterhalten können? Oder habt ihr irgendwie Schwierigkeiten, eure Rolle hier einzunehmen? Oder findet ihr irgendwas gerade doof in dieser Situation? Ja.
Was ich mir auch noch vorstellen könnte, wäre, dass man den Pflegeeltern sagt, Wir wollen euch nicht zu nahe treten. Wir wissen aber, wie wichtig das ist, dass auch eure leiblichen Kinder, dass man die im Blick behält und darauf achtet, geht's denen eigentlich noch gut. Wir hätten ein paar Ideen, was ihr mit denen besprechen könnt. Oder wenn ihr wünscht, machen wir das auch. So, ne? Also das wäre sozusagen nochmal ein vorsichtigeres Vortasten in die Richtung, wo man sagt, dann haben wir die leiblichen Kinder zumindest nicht aus dem Blick verloren. So.
Ja, auf jeden Fall, dass eventuell dann halt die Eltern fragen, ja, willst du mal ein Gespräch mit dem Jugendamt haben? Genauso wie auch die Pflegekinder. Also, dass man da die Option einfach lässt.
Okay, ja, Sina, ich würde gerne mit dir einmal noch zum Abschluss jetzt was überlegen. Und zwar, wenn du rekapitulierst, so die letzten Jahre, die du erlebt hast, gibt es eine zentrale Erkenntnis? Gibt es sozusagen etwas, was du für dich und dein Leben mitnimmst? Ist jetzt ein bisschen also hoher Anspruch, aber wenn man das sozusagen auf einen Satz oder so oder auf wenige Sätze konzentrieren würde, was du sagst, das nehme ich mit für mein weiteres Leben und vielleicht möchte ich das auch gerne teilen, weil vielleicht haben da auch andere was von.
Sehr hoher Anspruch, das in einen Satz zu formulieren.
Nimm ruhig mehrere.
Schwierig. Ich finde, man sollte wirklich auf alle in der Familie schauen, weil alle zusammen dieses Zusammenspiel dann auch die Familie ergibt und es wichtig ist, dass alle arbeiten können und dann trotzdem hingeschaut wird, dass es jedem gut geht, damit man arbeiten kann zusammen und damit alles gut funktioniert. Ja.
Ja, und du hast es ja eben, finde ich, auch eindrücklich beschrieben, so dass da auch bedeutsam ist, dass jeder Einzelne und jede Einzelne in seinen Bedürfnissen und Themen gesehen und anerkannt wird und man auf der Grundlage eben dann, wenn es einem selber gut geht, auch dementsprechend was für diese Gemeinschaft in der Familie einbringt.
Genau,
kann,
dass es dann auch dann der Familie gut geht, wenn es jedem Einzelnen gut geht. Ja. Also, ne? Also das ist total wichtig, dass jeder gesund ist und keine einzelnen Probleme hat, weil die Familie hat ja an sich schon genug Probleme. Warum dann noch mehr Probleme machen, indem es dann den Personen da auch nicht gut geht? Also man muss halt einfach die Stärke haben, damit das alles funktioniert.
Ja, und vielleicht ist das ja sogar was an sozusagen Erkenntnis auch aus deinem Leben, was man jenseits von Familie auch übertragen könnte.
Auf jeden Fall.
Im Grunde genommen alle Gemeinschaften, alle, die etwas in einer Gruppe miteinander gestalten wollen, da spielt es natürlich eine Rolle. Ne? Werde ich gesehen, werde ich anerkannt, werden meine Schwierigkeiten berücksichtigt, die ich habe. So, ich finde, da kann man ganz viel draus lernen, eben sowohl für einen Familienalltag als auch für andere.
Ja, auf jeden Fall. Ein Team funktioniert ja auch nur, wenn jeder zufrieden ist. Also wenn alles beachtet wird. Auch bei einem Schulprojekt, wenn man zu dritt eins macht. Man macht es ja dann nur so gut, wenn jeder was sagt und wenn jeder beachtet wird. Und dann kriegt man ja vielleicht auch eine Eins.
Ja. Genau, dann hat man sozusagen das erzielte Ergebnis dann.
Genau, wenn jeder was einbringt und jeder beachtet wird, dann sollte ja auch eigentlich das bestmögliche Ergebnis erreicht werden.
Ich würde dich gern zum Abschluss noch in zwei Richtungen was fragen. Das eine ist, gibt es irgendwas an Ratschlägen oder Tipps, die jetzt nochmal über das hinausgehen, was wir schon besprochen haben, was du gerne auch in Richtung der Fachkräfte mitgeben würdest, die in der Pflegekinderhilfe arbeiten, die also Pflegefamilien und Pflegeverhältnisse begleiten. Hast du da irgendwas, was du denen gerne so aus deiner Sicht mitgeben möchtest?
Also ich glaube, da haben wir eigentlich schon vieles gesagt. Also dieses halt, dass man auf alles schaut und explizit nachfragt, ob Redebedarf da ist, nicht nur die Pflegekinder, eventuell Sitzungen hat, Gespräche führt mit Pflegekindern und den Leiblichen, dass man mit allen zusammensitzt, mit der ganzen Familie, fragt, okay, gibt es hier Probleme, gibt es irgendwelche Beschwerden, die ihr eigentlich nicht sagen wollt, so wenn ihr alleine mit der Familie seid, aber die könnt ihr jetzt ansprechen. Ja, ich glaube, das ist so das Allerwichtigste. Dann dazu halt noch diese Ruhephasen, mal schauen, ob man das irgendwie möglich machen könnte, ja.
Also so eine Sensibilität auch für die Ruhephasen, ne? Dass man das anerkennt, dass es das braucht zwischendurch.
Genau, und wichtig wäre halt dann auch, wenn man halt dann mal auf die Jugendlichen schaut und eventuell es möglich macht, dass man sich dann da trifft und der Austausch stattfindet. Wäre total schön, ja.
So Austausch zwischen Gleichaltrigen, zum Beispiel leiblichen Kindern aus den Pflegefamilien haben wir zu Beginn ja auch ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen schon, genau. Okay, unsere Hoffnung ist natürlich immer auch, dass der Podcast von Leuten gehört wird, die sagen, Mensch, Pflegefamilie, kann ich mir noch gar nicht so richtig was drunter vorstellen, aber wenn ich jetzt aus unterschiedlichen Perspektiven mal drauf schaue, wie ist das eigentlich, was passiert denn in Pflegefamilien, dass es vielleicht da draußen auch Leute gibt, die sagen, Mensch, das ist irgendwie ein total interessanter Lebensentwurf, Familienentwurf. Und den könnten wir uns eigentlich auch vorstellen. Wo können wir denn hingehen, wie können wir das denn machen und so. Hättest du für solche Leute, also hast du eine Idee davon, was muss man eigentlich drauf haben, was muss man können, was sollte zur eigenen Persönlichkeit dazugehören, wenn man so einen Schritt gehen will?
Ich glaube wirklich, dass es halt dann die Offenheit ist. Also man muss einfach in der Lage sein, offen zu sein, Leute in Einblicke in Leben reinzulassen und da sollte man keine Scheu vorhaben. Dann auch noch teilen, also wirklich, wenn man halt dann auch auf die Kinder schaut, die müssen in der Lage sein, okay, zurückzustecken, auch wenn dann mal ein Spielzeug kaputt geht oder so, zu sagen, okay, dann ist das so. Ja, und ich glaube, man sollte gut mit Stress auch mal klarkommen. Ich glaube, das ist auch so, wenn man so auch Kinder hat. Das ist ganz wichtig und nicht direkt Panik kriegen, sondern Ruhe haben und sagen, okay, wir schauen uns das jetzt an und dann wird das halt so gemacht.
Okay. Ja, danke dir. Sina, ich würde dir gerne zum Abschluss die Möglichkeit geben, vielleicht sagst du ja, wir haben jetzt über irgendwas noch gar nicht gesprochen, das will ich aber noch loswerden. Oder du sagst, ich wollte noch, mir ist noch was anderes wichtig, was jetzt überhaupt nichts mit den Themen zu tun hat, über die wir sprechen. Da hättest du die Möglichkeit jetzt noch was zuzusagen, wenn du willst.
Ich glaube, was ich noch sagen möchte gerne, besonders aus meiner Sicht als leibliche Tochter aus der Familie, dass ich das total toll finde, dass wir das machen und die Kinder aufnehmen und denen versuchen, eine normale Familie zu, also ein Familienleben zu ermöglichen und dass ich finde, dass man daraus so viel mitnehmen kann. Also dass ich auch echt dankbar dafür bin, weil, wie glaube ich schon am Anfang gesagt, also ich glaube, du hattest es gesagt, ohne all das wäre ich nicht so geworden, wie ich jetzt bin. Und ich habe damit so viele Sachen mitgenommen, dass ich halt diese Offenheit habe, dass ich ehrlich bin und dass ich halt immer raussage, was ich denke und dass ich halt dann auch so offen bin. Ich finde, das ist total wichtig, dass ich da ganz viel mitgenommen habe, ganz viel gelernt habe, was, glaube ich, mich auch sehr in meine Zukunft beeinflussen wird und auch beeinflusst, wenn ich jetzt auch mal auf meinen Werdegang so schaue, dass ich viel mit Kindern auch machen möchte und ja, das ist, glaube ich, mir noch ganz wichtig zu sagen.
Ja, schön. Dann wunderbar, dass du das gemacht hast, das noch zu sagen. Und ich möchte dir auch noch sagen, dass ich dir bei der Zukunft, die dir gerade bevorsteht, alles Gute wünsche. Und dass ich hoffe, dass du da mit so viel Freude und Energie auch bei der Sache bleibst, wie du da jetzt irgendwie auch mit begonnen hast. Und ja, freue mich drauf, wenn wir uns bei anderer Gelegenheit wiedersehen.
Ja.
Möchte mich ganz herzlich bedanken für deine Zeit, die du uns geschenkt hast und natürlich auch die Einblicke in euer Familienleben und die durchaus auch, finde ich, kritischen Hinweise und Impulse, die wir ja jetzt wiederum mitnehmen können, auch für die Weiterentwicklung in der Praxis.
Ja, danke schön. Ich fand's auch toll und danke, dass ich hier sein durfte und die Möglichkeit hatte, hier bei dem Podcast dabei zu sein.
Ja, wunderbar. Ich wünsche dir eine gute Zeit und sag bis bald. Ciao, Sina.
Tschüss.